Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wissen wir, was Krieg bedeutet? Ja, wir sehen das im Fernsehen oder in den Nachrichten, aber so ganz persönlich, in den letzten Jahrzehnten hatten wir Frieden in Deutschland. Und da können wir nicht dankbar genug dafür sein. Trotzdem erleben wir Angriffe. Da geht es meistens nicht um Leben und Tod, aber um hässliche Worte, um Auseinandersetzungen. Und das ist auch, wenn man das so persönlich abbekommt, kann das sehr schmerzlich und schlimm sein. Und wir können das, was wir da erleben, manchmal durchaus vergleichen mit Berichten über Kriege und Kämpfe im Alten Testament. Vielleicht war der eine oder andere schockiert bei dem Theaterstück, ja, solche grausame Geschichte. Aber so ist das Leben. So ist unsere Welt. Auseinandersetzungen, Krieg gehört leider dazu. Und das Volk Israel hat es eben auch erlebt auf dem Weg durch die Wüste. Wir sahen ja schon letzte Woche beim Beginn unserer Predigtreihe, dass es Wüstenzeiten im Leben gibt. Zeiten, in denen die Seele sozusagen ausgetrocknet ist. Zeiten, in denen man es besonders schwer hat. Und das können eben auch Zeiten sein, wo man sich angegriffen fühlt. Wie können wir damit umgehen? Lesen wir also jetzt nochmal den Predigttext, die Geschichte, die wir eben gesehen haben. Sie steht in 2. Mose 17, die Verse 8 bis 16. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels, und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer, darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch das Schwert des Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. Denn ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr, mein Feldzeichen. Und er sprach: Die Hand an den Thron des Herrn. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. Amen. Ein Text, der nicht in den vorgeschlagenen Predigtexten vorkommt, kein Wunder, aber es sind Texte, die in der Bibel stehen. Darum gut, dass wir uns damit auch auseinandersetzen. Fragen wir heute also: Was ist, wenn ich angegriffen werde? Und wie in dieser Predigtreihe, in den drei Teilen immer, gibt es drei Teile. Wir fragen zuerst: Wo ist das Problem? Wie hilft Gott oder wie kann Gott helfen? Und was kann ich tun? Zuerst also: Wo liegt das Problem? Die Israeliten wurden angegriffen von den Amalekitern. So erfahren wir es gleich im ersten Vers unseres Textes. Amalek oder die Amalekiter, das war ein Volk, die lebten so zwischen Kana und Ägypten, also so an der Südgrenze Israels. Und sie waren Erzfeinde Israels. Das können wir hier Vers 16 erschließen. Das geht also weiter, diese Geschichte, diese Feindgeschichte. Und das sehen wir auch an verschiedenen Stellen in der Bibel, im Alten Testament. Ich will nur mal zwei nennen. In Richter 6 werden die Amalekiter zum Beispiel als ein räuberisches Volk beschrieben. Und in Psalm 83, da lesen wir mit anderen Völkern zusammen, dass sie Israel vernichten wollen. Ist übrigens bis heute in der Diskussion. Netanyahu, in Israel, der hat also auch die Hamas mit den Amalekitern verglichen. Haben mir manche übel genommen. Die Amalekiter greifen also an. Und bei uns werden wir auch angegriffen? Ja, es gibt tatsächlich auch bei uns immer stärker in den letzten Jahren die Angst vor Krieg. Wir haben den Krieg in der Ukraine und mancher fragt sich: Kommt der Krieg auch zu uns? Wir erleben immer wieder Anschläge. Und auch da breiten sich Ängste aus. Kann ich überhaupt noch in die Stadt gehen, wenn ein Fest ist? Muss ich Angst haben vor einem Anschlag? Angriffe können auch ganz anders aussehen. Angriffe können auch sein, dass vielleicht ein anderer versucht, mich schlecht zu machen. Man nennt das heute Mobbing. Das kann auch sehr belastend sein, einen fertig machen. Da komme ich in die Klasse, da komme ich zur Arbeit oder sonst wohin und ich frage mich, welche dummen Bemerkungen werde ich wohl heute wieder hören? Oder was wird gerade über mich geredet, wenn ich nicht da bin? Da unterhalten sich vielleicht zwei, ich komme dazu, auf einmal schweigen die. Ach, was haben die wohl gerade über mich gesagt? Kennt ihr so ein Gefühl? Das kann so richtig runterziehen, auch körperlich, krank machen. Mancher kann gar nicht mehr zur Arbeit gehen deswegen oder sackt ab in der Schule. Angriffe kann es auch geben bei Menschen, die sehr vertraut sind miteinander. Und dann tut es so richtig weh. Bei Ehepartnern zum Beispiel, bei Eltern, bei Kindern. Und wenn da so richtig verletzende Worte fallen, dann ist es ein Frontalangriff auf die Persönlichkeit. Ihr ahnt ja gar nicht, was hinter unseren schönen Siegerländer-Hausfassaden so alles passiert. Da machen sich Leute richtig fertig oder haben jahrelang keinen Kontakt mehr miteinander und leiden darunter, wie Hund. Ich kriege das manchmal mit in Trauergesprächen, wenn dann jemand verstorben ist. Ja, da ist noch ein Bruder, aber nee, mit dem können wir nicht oder mit dem haben wir keinen Kontakt. Und das macht mich immer so traurig. Und ich erschrecke, wie Menschen miteinander umgehen, was sich Menschen einander antun. Und leider auch Christen. Manche Kämpfe sind noch anders. Es gibt auch geistliche Kämpfe. Wie sehen die aus? Da gibt es Stimmen, die uns einflüstern wollen. Also du, guck doch mal dein Leben an. Du bist so schlecht. Du kannst gar kein richtiger Christ sein. Gott kann dich gar nicht lieben, so wie du bist. Oder da sind Versuchungen, gegen die ich anzukämpfen habe. Da flüstert mir eine Stimme zu, ist doch nicht schlimm, was du da machst, machen doch alle. Und dann gibt es noch den täglichen Kampf von Christen um das Bibellesen und Beten. Wer das versucht, jeden Tag in der Bibel zu lesen, der merkt, das ist gar nicht so leicht. Dann denkt man gerade, okay, ich setze mich mal hin, lese in der Bibel. Ach, ich könnte ja gerade mal den Fleck wegwischen, der da hinten ist. Da klingelt das Telefon, ach ja, der nächste Termin, ich muss noch irgendwas da vorbereiten oder so. Und ganz schnell geht das Bibellesen und Beten unter in der Hektik des Alltags. Sich immer wieder aufzuraffen, ist ein echter Kampf. Israel ist doch ein Bild für die Gemeinde. Und so wie Israel angegriffen wurde, so wird auch die Gemeinde angegriffen. In vielen Ländern dieser Welt müssen Christen Angst haben in ihr Leben, kommen ins Gefängnis, wenn sie sich öffentlich zu Jesus bekennen. Wie gut, dass wir diese Angst hier nicht haben müssen. Aber angegriffen werden Christen auch bei uns. Dass dann gesagt wird, also mit Jesus ist doch alles Quatsch, unsinnig. Und wenn ich noch zu den biblischen Maßstäben halte und sage, ja, ich halte mich an das, was in der Bibel steht, auch wenn die Gesellschaft was völlig anderes sagt, dann ist man irgendwie komisch oder fundamentalistisch oder sonst irgendwas. Manchmal ist Widerstand auch etwas freundlicher, dann heißt es, ja, wenn du das brauchst, kannst du es ja glauben, nicht, wenn du so klein und arm bist, aber ich brauche das ja nicht, lass mich in Ruhe damit. Und auch da ist es besonders schmerzlich, wenn das Leute sagen, die mir menschlich gesehen nahestehen. Vielleicht mein Ehepartner, vielleicht die eigenen Kinder. Wir wollen sie ja so gerne gewinnen für den Glauben. Und es ist ein echter innerer Kampf, wenn wir merken, da gibt es so viele Widerstände. Und wir können und sollen und wollen ja auch niemanden zwingen zu glauben. Das wäre nicht gut. Aber es ist immer ein Kampf. Auch wenn wir es nicht gerne hören wollen, Christsein heißt kämpfen. Paulus hat es mal an seinen Schüler Timotheus geschrieben, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Auch er ging davon aus, dass es ganz normal, ein Christ kämpft. Und warum ist das so? Es gibt ja nicht nur Gott. Es gibt auch den Gegenspieler Gottes, den Teufel. Ach ja, Erfüllung aus dem Mittelalter. Nein, steht in der Bibel ganz eindeutig. Natürlich ist Gott über ihm, aber der Teufel ist auch nicht ohne. der lässt nichts unversucht, um Christen von Gott wegzubringen. Wir haben es gehört in der Lesung, Epheser 6, dass Paulus schreibt, wir haben es mit Mächtigen und Gewaltigen zu tun, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das ist sozusagen die Armee des Teufels, die geistlichen Amalekiter sozusagen. Es muss uns nicht wundern, es sollte uns nicht wundern, wenn wir gerade als Christen immer wieder angegriffen werden. Das ist für Christen sozusagen der Normalzustand. Man könnte umgekehrt sagen, ist es eher gefährlich, wenn man das nie erlebt. Also wenn alles im Leben immer glatt geht, ich bin bei allen beliebt, dann sollte ich mich vielleicht fragen, bin ich zu harmlos? Rede ich zu wenig eindeutig? Bin ich noch ganz bei Gott? Bin ich noch ganz bei Jesus? Wenn der Teufel schon jemanden hat, da braucht er nicht mehr zu kämpfen. Aber da, wo Leute mit Jesus leben, das passt ihm nicht. Und darum, der Kampf gehört dazu. Das ist das Problem. Das Zweite, wie kann Gott helfen? Das Volk Israel kämpft gegen die Amalekiter. In Vers 9 erfahren wir, Josua soll Männer auswählen, die in den Kampf ziehen. Josua war damals der oberste Feldherr. Es geht also richtig zur Sache. Für die Männer, die da kämpfen, heißt es, Ärmel hoch und ran. Was heißt das für uns? Auch für uns der Auftrag, zieh in den Kampf. Zieh dich nicht zurück. Mancher ist vielleicht geneigt zu denken, ach, was soll ich kämpfen? Ich bin eh zu schwach. Oder, ach Gott, mach das schon, muss ich ja nichts machen. Nein, sagt unser Text. Kampfgeist ist gefragt. Nimm den Kampf auf. Kämpfe zum Beispiel gegen deine Nachlässigkeit beim Beten und beim Bibellesen. Gib dich nicht damit zufrieden, dass du es nicht schaffst. Oder geh deine schlechten Gewohnheiten an. Lass nicht zu, dass andere darunter leiden. Da ist eine eindeutige Entscheidung gefragt. Wer in den Kampf zieht, der sagt ja auch nicht, ach ja, ich versuche mal vielleicht ein bisschen etwas zu verändern, vielleicht ja stückweise. Nein, der sagt Sieg oder Niederlage. Darum geht es. Also nimm den Kampf auf, setze auf Sieg. Wenn wir lesen, wie die Geschichte weitergeht, merken wir, bei dem Kampf gegen die Amalekiter geht es nicht nur um einen menschlichen Kampf. Entscheidend ist, dass Gott den Kampf führt, dass er den Sieg schenkt. Vers 15 sagt Mose, der Herr ist mein Feldzeichen. So wichtig es also ist, menschlich zu kämpfen, das Entscheidende können wir nicht selbst machen. Das Entscheidende muss Gott tun. Und wie tut er das? Er tut es durch seinen Heiligen Geist. In einem Lied heißt es, du kämpfst und siegst in mir. Wenn wir Gottes Kraft in Anspruch nehmen, dann merken wir, er kann viel mehr als wir. Er kann wirklich Großes bewirken. Wie? Zuerst, indem er uns eine Kraft gibt, die viel größer ist als alle menschliche Kraft. Man könnte das vergleichen mit dem Unterschied zwischen einem Handbohrer und einer Bohrmaschine. Früher hatte ich eine Modelleisenbahn und da gab es so eine Holzplatte oder Spanplatte und da mussten dann für die Leitungen, für die Weichen und Signale immer Löcher gebohrt werden. Und so als Kind, und gibt man ja nicht eine Bohrmaschine, also hatte ich so einen Handbohrer, mit dem ich dann immer diese Löcher da gebohrt habe. Und wenn das so ein paar mehr Löcher waren, dann hatte ich irgendwann Blasen an der Hand. Also war nicht so ganz einfach. Wenn man eine Bohrmaschine hat, ist das viel leichter. Die funktioniert mit Strom, also ein paar Mal gedrückt und schon ist das Loch da. Wunderbar, wenn man nicht gerade eine Wasserleitung oder eine Stromleitung erwischt hat. Wer nur aus eigener Kraft kämpft, der ist wie einer, der im Haus nur mit Handbohrern arbeitet. Versucht mal mit einem Handbohrer ein Loch in eine Betonwand zu bohren. Viel Spaß. So können wir auch mit unserer menschlichen Kraft nicht weit. Aber Gottes Kraft kann mehr. Sein Heiliger Geist ist sozusagen wie der Strom, der durch eine Bohrmaschine fließt. Dann geht es viel besser. Dann kann ich stark sein. Stark gegen schlechte Gewohnheiten. Stark gegen alle Versuchungen. Und wenn ich doch scheitere? Wenn ich merke, ich habe versagt? Vielleicht an der gleichen Stelle immer wieder? Dann kann ich mich Jesus anvertrauen und sagen, Herr, verzeih mir. Und dann sagt er mir zu, ich habe für dich den größten Sieg errungen, den es gibt, den Sieg am Kreuz und in der Auferstehung. Und darum kannst du immer neu anfangen, musst du nie aufgeben. Ich las letztlich den schönen Satz, hinfallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch, aufstehen ist göttlich. Nochmal, hinfallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch, aufstehen ist göttlich. Weil Jesus alle Schuld vergeben hat. Darum kann ich immer wieder aufstehen, immer wieder neu anfangen, immer wieder weiterkämpfen. Und was ist, wenn ich von außen angegriffen werde? Eben bei Mobbing oder Angst vor Krieg, vor Terror? Wie kann ich dann kämpfen? Manchmal kann ich konkret etwas tun, zum Beispiel ein offenes Gespräch mit jemandem führen und dann kann Gott mir die richtigen Worte schenken. Und er gibt mir auch die Kraft, durchzuhalten in manchen Auseinandersetzungen. Es kann auch sein, dass er mir zeigt, eine äußere Veränderung ist dran, dass ich vielleicht einen neuen Arbeitsplatz suche und Gott mir dabei hilft. Manchmal kann ich aber äußerlich auch nichts ändern. Als Einzelner kann ich gegen Krieg und Terroranschläge nicht viel tun. Aber dann kann es auch hier einen inneren Kampf, eine innere Veränderung geben, dass ich zu einer neuen Haltung komme, die Angst überwinde, dass ich mein Leben neu in Gottes Hand lege und sage, selbst wenn mir irgendwas passiert, er ist bei mir. Und im Glauben an Jesus kann mir ja überhaupt nichts passieren. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass ich sterbe? Ja, dann komme ich zu ihm. Und auch wenn andere mich angreifen, kann es diesen inneren Kampf geben, dass ich mich nicht davon runterziehen lasse, dass ich das nicht persönlich nehme, dass ich sage, ist doch nicht mein Problem, wenn andere seltsam sind. Und vielleicht sogar sagen kann, und das ist das Schönste und Beste, Gott liebt den anderen ja trotzdem, auch wenn der so komisch ist zu mir. Und dass ich dann bewusst vergeben kann, die Feinde lieben kann, so wie Jesus das gesagt hat. Das kann ich nicht aus eigener Kraft. Aber das kann der Heilige Geist mir schenken, dass ich in diesem inneren Kampf Liebe haben kann. Und wenn ich als Christ leiden muss, als Christ angegriffen werde, auch dann kann der Heilige Geist mir eine ganz neue Einstellung geben. Lest mal Apostelgeschichte 5. Da werden die Apostel sozusagen vor Gericht gezogen, vor den Hohen Rat und werden gegeißelt. War nicht so vergnügungssteuerpflichtig, sehr schmerzhaft. Und dann gingen sie wieder und dann heißt es in Vers 41, und den Vers muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, sie gingen fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen sind, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Die haben gemerkt, wo wir für Jesus leiden, verbindet uns das mit Jesus und erleben eine ganz tiefe, intensive Erfahrung mit ihrem Gott. Und so kann man auch dieses Leiden, dieses Angegriffenwerden letztlich positiv sehen. Nicht aus menschlicher Kraft, nicht weil das so vernünftig ist, aber weil Gott hilft durch seinen Geist. Und so kann er uns helfen, auf unterschiedliche Weise umzugehen mit den Angriffen, denen wir ausgesetzt sind. Er ist stärker als alles Böse um uns herum und in uns. So wie die Amalekiter in unserer Geschichte vernichtet werden, Vers 14, so wird Gott auch einmal alles Böse vernichten. Und das ist die letzte große Hoffnung, dass der Teufel, alle seine Helfershelfer einmal vernichtet werden, so wie die Amalekiter. Wie schön, dass wir so einen siegreichen Gott haben. Ein drittes, was können wir tun? Interessant ist, wie Gott gesiegt hat in unserem Text. Das ging nicht ohne Mose. Der Mose musste die Hände erheben. Dann waren die Israeliten stärker. Ließ er sie sinken, rückten die Amalekiter wieder vor. So lesen wir es Vers 11. Die Hände erheben, das ist hier ein Zeichen für das Gebet. Durch diese Geste wird ausgedrückt, Wir sind ganz von Gott abhängig. Wir brauchen seine Hilfe, so wie wir beten. Und so ist es dann auch im Kampf. Wenn ich abhängig bin von ihm, dann kann ich siegen. Wenn ich die Hände sinken lasse und sage, wird nichts, dann werde ich nachher besiegt. Wir sahen schon, im Kampf gegen die Amalekiter, das Handeln Gottes und das menschliche Handeln, das gehört zusammen. Lässt sich nicht gegeneinander ausspielen. Wir müssen kämpfen, aber nicht in der Haltung, ich mache das, ich schaffe das alleine, sondern in der Haltung, ich schaffe das mit Gottes Hilfe. Ich rechne damit, sein Geist wirkt, auch in meinem Leben. Paulus schreibt mal, ich vermag alles, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und diese Haltung drückt sich eben im Gebet aus, dass ich sage, Herr, ich traue dir ganz viel zu. Ich traue dir Veränderung zu, Veränderung in unserer Welt, Veränderung in meinem Leben, Veränderung auch im Leben in mir mit Jesus. Und so kann ich beten und sagen, Herr, ich brauche dich. Hilf mir gegen alle Angriffe des Bösen. Wir erfahren in unserer Geschichte in Vers 12, dass dem Mose mit der Zeit die Arme lahm wurden. Da braucht er Hilfe. Aaron und Hur stützten seine Hände. Auch wir werden im Gebet manchmal sozusagen lahm. Und da gibt es vielleicht auch Situationen, wo wir Ermutigung brauchen, dass andere uns Mut machen zu beten. Darum ist es auch gut, nicht nur alleine zu beten. Ja, alleine beten ist gut und wichtig, aber auch mit anderen zusammen. Herzliche Einladung zu unseren Gebetskreisen. Es gibt auch Situationen, da können wir nicht mehr beten. Vielleicht, weil wir schon so oft das Gleiche gebetet haben, den Eindruck haben, ich schaffe das nicht mehr, da weiter zu beten. Oder manchmal ist es auch so, dass es einem so schlecht geht, vielleicht die Schmerzen so unfassbar groß sind oder ich einfach so verzweifelt bin, dass ich keine Worte mehr finde für das Gebet. Ich erlebe das manchmal, auch bei Christen, ganz entschiedenen Christen, dass sie so weit unten sind, dass sie sagen, ich kann im Augenblick nicht beten. Da ist das so, die Seele sozusagen lahm geworden, wie die Arme von Mose. Und das ist gut, dass wir uns gegenseitig stützen können und sagen können, ich bete für dich. Oder sagen, andere beten für dich. Wir beten auch im Gebetskreis gerne für sie und für dich. Wenn du den Eindruck hast, du brauchst Hilfe im Gebet, melde dich bei uns. Wir beten gerne für dich. Und wir bieten ja auch an, dass man nach dem Gottesdienst persönlich für sich beten lassen kann. Und schließlich schreibt Paulus in Römer 8, dass auch der Heilige Geist für uns mitbetet, wenn wir nicht mehr beten können. Dass er für uns eintritt mit unaussprechlichem Seufzen. Der Kampf, den wir im Glauben an Jesus führen, es ist ein geistlicher Kampf. Ein Kampf mit geistlichen Waffen. Und nur so können wir auch letztlich diese grausamen Geschichten aus dem Alten Testament richtig verstehen. Natürlich sind sie keine Aufforderung, dass wir jetzt zu den Waffen greifen und irgendjemanden töten. Nein, Christen kämpfen mit geistlichen Waffen. Wie sehen die aus? Wieder die Lesung, Epheser 6. Da nennt Paulus die Bibel als Waffe und das Gebet als Waffe. Also im Kampf beten und im Kampf die Bibel benutzen. Vielleicht, dass ein Bibelvers mir manchmal hilft, wo ich mir selber nicht mehr helfen kann. Wenn ich vielleicht selber denke, ich bin so schlecht, Gott kann mich gar nicht mehr lieben, dann lesen Johannes 3,16, lernen wir im Konfirmunterricht immer in der ersten Stunde. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Ja, wir sind verloren, so wie wir sind. Aber mit Gottes Liebe, mit Jesus, können wir gerettet werden, im Glauben. Das gilt, auch wenn du versagt hast. Auch wenn du selber denkst, ich bin zu schlecht. Gott liebt dich. Mit geistlichen Waffen heißt eben, dass wir uns nicht mit Gewalt durchsetzen. Mancher fragt sich das. Musste das denn sein, dass die Amalekiter so grausam vernichtet werden? Liebt Gott die denn nicht? Ich kann euch nicht erklären, warum Gott in der Geschichte Israels so viel Grausames zugelassen hat. Aber auf eine Weise, die uns verborgen bleibt, kümmert sich Gott um sein Volk Israel bis heute. Aber was wir für uns sehen können, dass wir all diese Geschichten als ein Bild sehen können für den geistlichen Kampf und für den geistlichen Sieg. Und den können wir erringen, wenn wir mit Jesus kämpfen, mit geistlichen Waffen. Ja, es wird immer weiter Angriffe geben. Auch die Israeliten wurden immer wieder angegriffen, auch nach dieser Geschichte. Aber wir müssen nie aufgeben, egal ob andere angreifen, egal ob wir Angst haben vor Krieg oder Anschlägen, egal ob der Kampf in uns selber stattfindet, die Kraft Gottes, seine Liebe, seine Vergebung ist immer stärker. Mit ihm sind wir Sieger. Mit ihm sind wir sozusagen geistig gesehen immer im Siegerland. Lass uns beten. Jesus, du bist der Sieger. Du bist stärker als alles Böse. Hilf, dass wir uns ganz auf dich verlassen. Sei du bei denen, die auch gerade persönlich etwas haben, wo sie innerlich kämpfen. Stärke du sie. Hilf, dass wir uns auch gegenseitig beistehen und dass wir immer merken, du bist da und mit dir können wir stärker sein. Amen. Ja, ich lade uns ein zum Gebet und Hanna Kohl und Lena Tolstorf werden heute mit uns beten. Die beiden aus dem Katechumenunterricht.
Herr Jesus, danke, dass du uns so gut versorgst und wir dir sagen können, was uns auf dem Herzen liegt. Wir bitten dich für die Menschen im Alpha-Kurs, dass sie eine gute Gemeinschaft haben, mehr über dich erfahren und dich kennenlernen können. Auch bringen wir dir die Familien. Bitte stärke die Familien in unserer Kirche und schenke Gelingen in den Ehen. Gott, du kennst auch die Kinder und Jugendliche, denen es nicht so gut geht, die einsam sind. Sei doch ganz nah bei ihnen und segne sie. Du weißt auch, dass es sehr viele Kriege und Krisen in der Welt gibt. Wir bitten dich, den Menschen neuen Mut und Frieden zu geben und darum, dass sie neue Hoffnungen bekommen. Sei auch bei den Christen in der Welt, die für ihren Glauben an dich verfolgt werden. Bewahre sie davor, ihren Glauben zu verlieren und stärke ihn. Nun sprechen wir dein Gebet. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag, in neue Woche, mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.